Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
Zum zweiten Teil von Röntgen in der Kunst darf ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich begrüßen. Das letzte Mal führten wir mit Frau Professor Kammer und Frau Diplom-Ingenieur Risse unsere Interviews. Da ging es um die Anfänge der Röntgenuntersuchungen von Gemälden, Kunstobjekten bzw. die Durchführung. Heute begrüße ich als ersten Gast Herrn Uwe Boos. Er ist von der Firma NTB, einer Firma, die Röntgengeräte produziert aus Diepholz in Deutschland. Herr Boos, recht herzlichen Dank, dass Sie sich heute zur Verfügung gestellt haben für dieses Interview bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Ihre Firma produziert Röntgengeräte für die, ich sage es jetzt mal, für die Kunstwelt.
Richtig, genau.
Was dürfen wir uns, was dürfen sich die Zuhörer darunter verstehen?
Ja, es ist eben so, dass die Museen natürlich neben der eigentlichen Ausstellung für die Öffentlichkeit viel Forschung betreiben. Was ist die Geschichte von Kunstwerken, wie sind sie entstanden und so weiter. Und da werden unter anderem eben auch Röntgenanlagen eingesetzt, um mehr über Gemälde herauszufinden, über Skulpturen oder Ähnliches.
Das heißt, Sie produzieren ganz gezielt für diese Fragestellungen Geräte.
Ja, ganz genau, weil die Anforderungen von Museen sind allgemein anders als bei anderen Röntgenanwendungen. Museen haben nun mal häufig sehr große Objekte. Wenn man zum Beispiel von Gemälden redet, da ist ein Gemälde von einmal ein Meter, ist ja noch ein Kleinformat. Die gehen gerne mal wirklich 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter und länger und größer. Und das mit einem normalen Röntgengerät oder mit der normalen Röntgentechnik zu röntgen, ist eben sehr aufwendig. Wenn ich mir vorstelle, ich habe einfach nur einen Röntgenfilm oder ein Flatpanel, übliche Größe sind zum Beispiel 45 Zentimeter, und damit muss ich jetzt ein Gemälde röntgen, was 1,50 Meter mal 1,50 Meter groß ist, dann sind das sehr viele Aufnahmen, die ich anfertigen muss. Jedes Mal muss ich das Flatpanel neu positionieren, eine Aufnahme machen. Hinterher habe ich viele Einzelbilder und die muss ich hinterher noch zusammenstückeln. Erst dann sehe ich, ob ich die Aufnahmen gut angefertigt habe oder ob es da vielleicht Verdrehungen, Abwinklungen oder keine Überlappung gibt. Und das dauert eben wirklich sehr lange. Und unsere Anlagen sind so gestaltet, dass die Gemälde zum Beispiel direkt in die Anlage eingebracht werden und dann röntgen wir nicht mit einem Flächendetektor, sondern mit einer Röntgenzeile. Das heißt, die Zeile wird an dem Gemälde vorbeigefahren über die gesamte Länge und erfasst dann zum Beispiel einen Streifen von 80 Zentimeter Höhe und 2 Meter Breite. Danach wird die ganze Anlage nach oben verfahren und dann wird der zweite Streifen eingescannt. Und das ist dann eben wenig aufwendig. Die einzelnen Streifen sind sehr exakt parallel zueinander angeordnet und werden dann wirklich nahtlos aneinander gefügt, sodass es hinterher ein riesengroßes Röntgenbild wird.
Also so eine zeilenförmige Ablese des Bildes praktisch.
Richtig, genau. Praktisch die gleiche Technologie wie in jedem Fotokopierer drin steckt, bloß eben auf Röntgen. Und unsere Zeilen sind halt 80 Zentimeter lang oder 90 Zentimeter, 1,20 Meter, wenn es sein muss.
Und von der Auflösung her, wie weit oder was kann man sich, was kommt da als Ergebnis raus? Ist das dann
ja, die Auflösung
HDI
ist,
oder was kommt
ja,
da?
Ja, das ist 300 dpi, also 83 Pixelgröße, 83 Mikrometer, dementsprechend die Auflösung 12 Pixel pro Millimeter. Und wenn man dann wirklich ein großes Gemälde röntgt, dann werden das auch wirklich sehr große Röntgenbilder von zum Beispiel 250 Megabyte Festplattenspeicher oder ähnliches.
Okay.
Das heißt, man kann auch bei den großen Gemälden kann man wirklich auf den kleinsten Pinselstrich reinzoomen und sieht den immer noch.
Und sie sind aber in dem Fall sozusagen Dienstleister. Sie kommen mit ihrer Röntgenanlage ins Museum und führen dann die gewünschte Arbeit durch oder kaufen auch die einzelnen Kunstaussteller oder Betreiber diese Anlagen.
Ja, wir sind vornehmlich eigentlich keine Dienstleister. Wir führen diese Untersuchungen normalerweise nicht aus. Es gibt Ausnahmen, wo wir bei uns im Labor halt für Museen Gemälde röntgen oder auch für Privatmenschen. Aber es geht hauptsächlich bei uns darum, dass wir die Museen mit diesen Anlagen ausstatten. Die werden
Ah,
auch
okay.
im Röntgenraum, also die benötigen einen Röntgenraum, die kann man nicht einfach so irgendwo hinstellen und vor sich hinstrahlen, sondern die werden wirklich in einem festen Röntgenraum fest installiert.
Also das rentiert sich für diese Einrichtung, aber wahrscheinlich nur für große Museen, ne, die einen dementsprechenden
Ja, richtig
Ankauf und
schon.
Durchsatz von
Ja,
Gemälden haben.
es ist ja auch, es ist ja nicht nur eine Frage des Geldes, natürlich ist es immer eine Frage des Geldes, sondern es ist auch eine Frage des Platzangebotes. Es muss eben ein Raum dafür zur Verfügung stehen, der eben als Röntgenraum genutzt werden kann dann.
Sind Ihnen schon Besonderheiten zu Ohren gekommen, sozusagen Überraschungen bei Röntgenuntersuchungen von Kunstobjekten?
Ja, es gibt sicherlich sehr viele Erkenntnisse, die da gezogen werden, sonst würden die Herrschaften das dann nicht durchführen.
Ja.
So fürchterlich viel ist uns nicht bekannt, weil die rufen uns ja nicht an und sagen, ah, wir haben jetzt gerade was entdeckt. Das kommt durchaus vor. Aber so ein paar Beispiele vielleicht. Das Kunstmuseum Basel hat eine Röntgenanlage von uns. Da ist mal ein Picasso mitgeröntgt worden. Das Gemälde heißt Die zwei Brüder. Das ist eigentlich französischer Titel, aber das probiere ich jetzt lieber nicht. Und stellt halt einen jungen Mann dar, der seinen kleinen Bruder auf dem Rücken trägt. Und im Röntgenbild sieht man dann zwischen den beiden Köpfen von diesen beiden Brüdern, sieht man noch ein drittes Gesicht. Das ist also offenbar, hat der Künstler zuerst eine andere Körperhaltung geplant, hat es hinterher geändert. Das ist in der Entstehungsphase, hat er gemerkt, okay, gefällt mir so nicht, Proportion passt nicht oder sonst irgendwas. Das, was ich aussagen will, ist nicht zu sehen und deswegen ändere ich das nochmal. Und außerdem gibt es in diesem Bild, wenn man es im Röntgenbild betrachtet, halt noch eine dritte Person, die eigentlich nichts wirklich mit der Szene zu tun hat. Die sitzt da unten links und streckt ihre Hand so aus. Ist wahrscheinlich irgendwann ein anderes Gemälde in der Entstehungsphase gewesen und ist verworfen worden, übermalt worden.
Ah, okay. Ja, spannend.
Ja. Schloss Wilhelmshöhe hat zum Beispiel ein Gemälde von Gian Pietrino geröntgt. Das ist ein Schüler gewesen von Leonardo da Vinci und sollte eigentlich Leda mit ihren Kindern zeigen. Leda, das war eine Königstochter, die von Zeus geschwängert wurde. Zeus hat sie verführt in Schwan, als Schwanfigur.
Ja, genau.
Und da sollte eigentlich laut Vorgabe vom Lehrer Leonardo da Vinci sollte eigentlich auch ein Schwan drin vorkommen, aber der ist halt nicht da. Und im Röntgenbild kann man ihn aber sehen, dass der in der Anlage auch vorhanden war, dass der also ursprünglich mal geplant worden war. Aber Gianpietrino hat sich dann wohl dafür entschieden, diesen Schwan wegzulassen, nach dem Motto so. Was will der da? Der ist doch, das Thema ist doch schon durch. Besucht er jetzt seine Kinder oder was macht er da? Also, der hat er sich über den Lehrer wohl hinweggesetzt.
Das Schloss Wilhelmshöhe, ist es das bei Kassel?
Das ist richtig, genau.
Ah ja, okay, gut. Dann muss ich mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
Ja, sind auf unserer Homepage verlinkt. Das sind auch ein paar Beispiele. Auch das Bild von Picasso und es gibt auch einige Aufzeichnungen in der Presse, wo Videos gemacht worden sind, die sind auch verlinkt auf unserer Homepage.
Diese Röntgenanlagen, die Sie vertreiben, werden auch von Ihnen produziert?
Richtig, genau. Wir sind ursprünglich angefangen und haben nur Röntgenzeilen gebaut. Das heißt, wir haben diese Röntgenzeile entwickelt und produzieren die. Die sind meistens in der Industrie zu finden für Qualitätskontrolle. Und irgendwann sind wir eben dazu übergegangen, dass wir auch komplette Geräte für den Endbenutzer bauen. Und das ist eben ein Zweig. Und das heißt, wir bauen die Zeilenkamera bei uns, kaufen dann dementsprechend das übrige Equipment wie Röntgengenerator, Strahler und so weiter dazu und konstruieren diese Anlage dementsprechend im Zusammenhang, zum Zusammenarbeit mit dem Museum, weil es muss eben genau reinpassen in den Raum, es muss alles angepasst werden. Dann ist immer die Frage, welche Objekte wollen geröntgt werden? Sind es nur Gemälde oder sind es auch Skulpturen? Herzog Anton Ulrich Museum, die haben eine sehr leistungsstarke Röntgenanlage, weil die auch gerne mal metallische Objekte untersuchen möchten. Und ja, das ist dann eben auch ein relativ langer Entstehungsprozess, Vorbereitung, um rauszufinden, was braucht das Museum jetzt von uns.
Also das heißt, das sind alles individuelle, sozusagen Einzelanfertigungen.
Das sind tatsächlich Unikate. Jede Röntgenanlage für Museen hat irgendwie seine eigenen Eigenschaften. Ist irgendwie immer ein eigenes Gerät und hat Besonderheiten und wo wir jeweils auf die aktuellen Kundenwünsche eingegangen sind dann. Ist halt ja wirklich spannend dann.
Die unterliegen ja wahrscheinlich genauso dem Strahlenschutz und all dem Pipapo, sage ich jetzt einmal, den wir in der Medizin auch haben, ne?
Ja, ganz genau. Es muss ein Strahlenschutzbeauftragter vorhanden sein und es müssen Abnahmen gemacht werden und so weiter. Also das ist ganz normal halt.
Sie haben gesagt, Sie kommen eigentlich aus diesem Zeilenbau und für die Industrie. Das heißt, bei Ihnen ist dieses nur eine Sparte und sonst geht's um Materialuntersuchungen.
Es geht ganz breit gefächert um Materialuntersuchung. Ja, das ist einmal die ganz klassische Art der Qualitätsprüfung, zum Beispiel Aluminiumteile, Spritzgussteile, Kunststoffteile. Es ist aber auch wirklich sehr weit gefächert. Es werden Sämereien, also Tomatensamen zum Beispiel, geröntgt und wir haben schon Tulpen geröntgt und zwar im großen Umfang. Das sind wirklich, es ist wirklich sehr breit gefächert.
Darf ich fragen, wozu röntgt man Tulpen?
Ja, genau. Es war eine Anfrage aus den Niederlanden. Die haben gesagt, wir möchten gerne unsere Tulpen röntgen. Und wir haben erstmal gedacht, okay, das ist jetzt hier irgendwie, die wollen uns hier gerade auf den Arm nehmen. Aber das war tatsächlich eine ernsthafte Anfrage. Die röntgen Tulpen, wenn sie gerade frisch vom Feld kommen. In dem Fall sind die Blätter noch geschlossen und man sieht also gar nicht, wo die eigentliche Blüte sitzt. Wenn sie dann aber im Supermarkt stehen, diese Tulpen oder in der Tankstelle, wo man sie kauft, dann sind die alle perfekt in einer Höhe, die ganzen Blüten. Und deswegen werden die geröntgt, damit festgestellt wird, wo werden wo müssen die Stiele geschnitten werden, damit wir hinterher, wenn die Tulpen aufgegangen sind, tatsächlich alle in einer Höhe haben. Und da ging es dann wirklich darum, die röntgen dann 3 Tulpen pro Sekunde. Also das ist wirklich hochindustrialisiert.
Das ist Standard.
Ob das Standard ist, weiß ich nicht, aber da haben wir eine ganze Menge Kameras für verkauft. Also die haben wirklich viele von diesen riesengroßen Anlagen gebaut.
Nicht Ihr Ernst, die Röntgen, die Tulpen, ja, ich meine, den Holländern ist immer alles zuzutrauen, ja.
Ja,
Ja.
das sind alles auch sehr nette Menschen, die Holländer, aber
Ja.
die können auch wirklich gut verhandeln. Also die sind wirklich
Ja.
knallhart im Geschäft, ne? Also das ist schon ein interessantes Volk.
Da ein Zweig meiner Familie von dort ist oder über meine Frau von dort kommt, weiß ich das, ja. Aber
Ja,
spannend, spannend.
wirklich gute Geschäftsleute.
Ja, aber vor allem, dass man Tulpen röntgt, das war mir nicht ganz klar. Ich meine, ich habe gehört, dass man Kiwi bestrahlt, um sie resistent zu machen für den
Ja,
Verkauf, ja.
okay, ja.
Aber das mit den Tulpen, das, ja, war jetzt ob Abzweiger von unserer Röntgengeschichte. Das heißt, diese Anlagen werden genauso für Skulpturen verwendet, Gemälde, also alles, was in der Kunstwelt auf gut Deutsch, im Einsatz
Richtig, ganz
ist,
genau, ganz
und so
genau.
weiter.
Schatullen, Gefäße, Urnen oder ähnliches, Grabbeigaben, natürlich archäologische Fundstücke. Okay, das ist jetzt eher, das sind andere Geräte, die sind ja relativ, dann doch meistens relativ klein. Aber jetzt speziell für die Museen, da ist eben alles, was irgendwie an historischer Kunst interessant ist und wo man durchkommt. Wenn ich da eine dicke Kupferstatue habe, die vielleicht 10 cm Materialstärke habe, okay, da komme ich mit einer normalen Röntgenanlage nicht mehr durch. Das geht dann halt nicht mehr. Aber alles andere ist natürlich immer interessant. Bei den Holzteilen, Möbelstücke oder ähnliches, die Röntgenanlage ist ja groß genug, um da auch mit zum Beispiel einen Stuhl zu röntgen oder vielleicht auch einen Schrank, eine Vitrine oder ähnliches. Da geht es darum, ja, wie haben die denn das damals verbunden? Wie sind denn da diese einzelnen Holzteile zusammengefügt? Welche Techniken haben die da eingesetzt?
Um mal auf die Technik zu kommen, mit wie viel KV wird da gearbeitet?
Ja, bei den Gemälden, Leinwandgemälde geht so bei 30 kV los, üblicherweise so um die 40 kV eher. Wenn es ein Gemälde auf Holztafel ist, muss man ein bisschen höher gehen, damit man durch die Holzschicht erstmal durchkommt. Dann sind es so, ja, vielleicht 50, 60, 70 kV. Ja, und wenn es dann halt um Skulpturen geht aus Holz, geht es dann hoch auf 100 kV. Und wenn es dann zum Beispiel ein Prunkding, wie jetzt gerade hier bei Herzog Anton Ulrich Museum aufgenommen worden ist, das sind dann 160 kV. Auch gerne mehr. Man hätte da tatsächlich mehr KV haben wollen, aber da ist auch irgendwann ja, die Grenze, alles über 160 kV ist sehr kostspielig, sowohl von der Röntgenanlage, also von der Strahlerzeugung, als auch von der Abschirmung her.
Ja, ist
Also der
klar, ich meine,
Strahlenschutz. Ja, naja.
wir arbeiten, sage ich mal, im Schnitt bis, also im konventionellen Röntgen bis 150 kV, Maximum eher 120. Ne? Das sind so die
Ja.
für uns die Hartstrahler, sonst
Ja.
braucht man sie eigentlich auch nicht so. Gott sei Dank, so robust ist der menschliche Körper nicht. Also da kommen wir schon etwas weniger durch.
Ja.
Na, aber eine spannende Sache. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Boos, für diesen Einblick. Und vor allem, ich finde das total faszinierend. Mir war das gar nicht bewusst. Also ich wusste schon, dass Röntgenanlagen oder Untersuchungen da durchgeführt werden, aber dass speziell jetzt für einzelne Museen oder Institutionen da Anlagen gebaut werden, ist mir völlig neu. Also
Ja,
wirklich spannend.
kommt vor. Es muss eben, wie gesagt, ein bisschen die richtigen Voraussetzungen geschaffen werden. Die finanziellen Mittel müssen irgendwo beschafft werden, oft in öffentlicher Hand. Und da ist es halt mit dem Geld nicht so ganz einfach, oft.
Ja,
Und
klar.
also ist es bei uns völlig normal, dass wir von der eigentlichen Erstkontakt bis zum Verkauf, da gehen gerne mal 5 Jahre, auch gerne mal 10 Jahre ins Land. Also das sind immer sehr
Oh,
langräumige,
okay.
langwierige Projekte. Umso mehr freut man sich dann, wenn es dann plötzlich irgendwann doch realisiert wird und wenn man dann irgendwann beim Kunden sitzt und dann die Schulung macht und die sehen dann ihre ersten Röntgenbilder und strahlen übers ganze Gesicht und freuen sich dann wirklich. Also die sind immer auch sehr motiviert dann, Herrschaften, die damit arbeiten.
Und Sie verkaufen Ihr Produkt weltweit.
Ja, weltweit im Prinzip schon. Aktuell sind wir nur in Europa. Aber wenn jetzt jemand aus den USA gerne eine Röntgenanlage von uns haben will, wäre das natürlich auch kein Problem.
Ich glaube, es gibt in Europa genug Museen, oder?
Sicherlich, ja.
Da kann man noch, ist noch genug
Da
Bedarf
ist noch
wahrscheinlich, ne?
viel Potenzial vorhanden, ja.
Ja, Herr Boos, noch mehr recht herzlichen Dank
Ja,
und
gerne.
war wirklich ein spannender Einblick, den Sie uns gegeben haben.
Danke für die Einladung.
Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.
Ja, liebe Zuhörer, es war jetzt interessant zu erfahren, dass doch sehr viele Museen eigene Röntgenanlage haben und dass das individuell konzipierte Geräte sind. Ja, um dieses Thema für den Podcast abzurunden, war ich dann auf der Suche nach einem Kunstexperten oder Expertin, die uns vielleicht Geschichten erzählen kann oder Details erzählen kann zu Sachen, die man im Röntgen gefunden hat und über die Erkenntnisse daraus. Genau vor einem Jahr war ich im Kunsthistorischen Museum in Wien. Wir hatten mit der Familie eine Privatführung zum Thema flämische Maler. Und als wir dann zum Schluss noch bei den Niederländern kurz vorbeigeschaut haben, erzählte unser nächster Gast, Herr Magister Rolf Wingötter, dass es bei der Bauernhochzeit von Bruegel so eine kleine Überraschung gab, als man die in Röntgen untersucht hat. Das war für mich der Anlass, Herr Magister Wingötter für diesen Podcast einzuladen. Und ich freue mich sehr, dass ich folgendes Gespräch mit ihm führen durfte. Hallo, Herr Magister Wingötter.
Hallo, grüß Gott, freue mich hier zu sein.
Herr Magister, letztes Jahr im Herbst durften wir mit Ihnen eine Privatführung im Kunsthistorischen Museum in Wien machen. Und so gegen Ende haben wir ein Bild gesehen. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig zusammenbringe. Es war von Peter Bruegel und ich glaube, das war der Sohn. Die Bauernhochzeit, und da haben Sie uns erst einmal die Geschichte ein bisschen dargebracht und dann zum Schluss auf ein kleines Detail hingewiesen, dass da das Ganze findet ja in einer Scheune statt, diese Hochzeit, und oben bei den Strohballen gab es dann ein kleines Detail zu sehen, nämlich ein, ja, sagen wir es, ein Liebespärchen war das, was aber, ich glaube, bei dem Bild ja übermalt war und man erst durch Röntgenuntersuchungen festgestellt hat, vielleicht wenn ich es auch wieder richtig zusammenbringe, der Sohn hat ja hauptsächlich den Vater kopiert, aber scheinbar hat er auch gewisse Dinge zensiert bei der Sache. Weiß man da Näheres und gibt sowas öfters?
Ja, also um mal das ganz kurz richtig zu stellen, also das Bild, das ich gezeigt habe, das war schon vom Vater, ja, also
Ah,
von
okay.
Peter Bruegel dem Älteren, ja, also im Bruegelsaal des Kunsthistorischen Museums, wo wir dieses große Konvolut haben von Bildern, das sehr einzigartig ist weltweit. Ja. Die Bauernhochzeit ist ja eines der wahrscheinlich heute noch präsentesten Bilder, wenn die Leute an Bruegel denken. Aber Sie haben natürlich insofern völlig recht, als ich da im Vergleich auch gezeigt habe, eine Kopie seines Sohnes, also Peter der Jüngere, der ja zeitlebens eigentlich vom Werk seines Vaters profitiert hat als Maler in dem Sinne, dass er das permanent kopiert hat. Es gab die Nachfrage einfach, ja. Und was natürlich sehr, sehr spannend ist, ja, das, also das, Sie haben das ganz richtig gesagt, ja. Es gibt da ein witziges Detail, wo naja, also es ist in einer Scheune, nicht? Und im Hintergrund ist so aufgetürmt das geerntete Getreide, ja. Und oben ist dann auch ein bisschen Platz zum Dach hin und da wird es so schön dunkel, ja. Und dann gibt es auf der linken Seite, das sieht man so ein bisschen schemenhaft so im Halbdunkel, nicht? Da ist so eine Quer, so ein Balken und da ist eine Leiter dran. Und was das Gemälde eigentlich auch sehr schön macht, kompositorisch, das ist von einem Dudelsackspieler, der anwesend ist bei der Hochzeit, ja, damit es Musik gibt, sehr nachvollziehbar, ne? Dass die Verlängerung der Pfeifen schnurgerade, also dass die Pfeifen sich sozusagen oben in dieser Leiter verlängern, nicht? Also als wenn wie so ein Pfeil, der dahin zeigt, nicht? Und dann schaut man rauf auf dem Original von Bruegel dem Älteren und man sieht dort nichts, es ist einfach dunkel. Ja. Und was tatsächlich sieht man dann auf dem Bild des Sohnes, ja, dass da oben tatsächlich sich zwei zurückgezogen haben, ja, und naja, sich küssen, ne? Was in der damaligen Zeit übrigens was anderes bedeutet hat als heute, ja, also diese Form, also Austausch von Körperflüssigkeiten und so weiter, das war grenzwertig, ja. Und da hat man jetzt sogar, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, ah, interessant. Also normalerweise ist der Sohn nicht so originell wie der Vater, ja. Und tatsächlich, es gibt genug Beispiele, wo die Bilder des Vaters geradezu entschärft, ja. Also der Vater ist irgendwie radikaler und geht weiter als der Sohn, nicht, ja. Und da hat man ursprünglich gesagt, na schau, der Sohn hat da was dazu erfunden, was beim Vater gar nicht da ist, ja. Und das ist dann eben doch eine Überraschung unter Anwendung moderner wissenschaftlicher Methoden, wie zum Beispiel Röntgen, ja, dass man dann erkennt, na hoppala, das war ja schon da. Ja, also wenn man heute vor dem Bild steht, ist davon nichts zu sehen. Ja, wir haben aber gleich schon ein wichtiger Hinweis, es gibt eine wunderbare Website. Also alle, die das hören können, sich können das gleich schon aufrufen und sich gleich auf die Suche machen. Ja, insidebreugel.net. Ja, das ist eine Seite, die herausgekommen ist anlässlich der Breugel-Ausstellung, die wir vor ein paar Jahren hatten, 2018/19, ja, die mit einer stupenden Aufnahmetechnik diese Bilder zeigt, wo man richtig hineinfliegen kann, ja, sich unendlich hineinzoomen kann. Und das ist das Tolle, ja, und das ist unter den Voraussetzungen des Internets halt heute möglich, sozusagen, wo früher nur Experten Zugang hatten, sozusagen, man kann dazuschalten, Röntgen und Infrarot. Ja, das heißt, Sie haben eine bestimmte Stelle vom Bild auf der einen Seite auf Ihrem Screen, ne, und haben genau dieselbe Stelle als Röntgenbild auf der anderen Seite. Und da kann man dann tatsächlich was entdecken, sofern man weiß, wo man hinschauen soll, ne, auf den Bildern. Das ist natürlich schon klar. Ne, ja. Und da entdeckt man tatsächlich, das war vorhanden. Ja, das heißt, da haben wir jetzt eine ganz konkrete Anwendung sozusagen von solchen Methoden von Röntgen, ja, die etwas wieder herbeizaubern können, was ursprünglich da war und was dann aber verloren gegangen ist, weil das jemand übermalt hat. Ja, also das sind Sachen, die sind, keiner weiß genau, wann das passiert ist, nicht, aber vielleicht so die hohen Herrschaften, die sich Bilder anschauen in der kaiserlichen Sammlung, nicht, wollten dann nicht behelligt werden mit so anstößigen Details. Jetzt ist das alles Spekulation. Nicht? Auf jeden Fall, irgendwer ist drüber gegangen. Nicht? Und dann ist es, ja.
Breugel war ja im 16. Jahrhundert. Ne?
Der, 16. Jahrhundert, genau. Ja. Ja.
Also,
das ist 100 Jahre später passiert oder so. Ja, das, also,
okay.
Ja,
das kennen Sie noch andere Geschichten, die aufgekommen sind bei Röntgenuntersuchungen?
Also Breugel selber ist, also nicht nur dieses eine Bild von Breugel, also bei derselben Bauernhochzeit zum Beispiel hat einer von den zwei Dudelsackspielern, die da zu sehen sind, ja, da ist so ein modetechnisches Detail tatsächlich eliminiert worden. Was es ja eine Zeit lang gegeben hat im 16. Jahrhundert, die Bragette beziehungsweise die Schamkapsel, wie das dann so schön auf Deutsch heißt, ja, wo sich zwischen den Beinen dann gewaltig etwas wölbt, ja, was so Hinweischarakter hat auf Potenz, Männlichkeit und so weiter und so fort, hatte einer von den Dudelsack-Spielern deutlich erkennbar. Auch da ist man drüber gegangen. Nicht? Wahrscheinlich aus ganz ähnlichen Gründen. Ja, also das war so ein bisschen anrüchig, ja, zu sexuell, wenn man so möchte. Ja. Und das hat man dann auch eliminiert. Nicht? Also wir sehen solche Zensuraktionen, wenn man sie so nennen möchte, bei Dingen, also was sind die Klassiker, also Sachen, die halt irgendwie sexuell anstößig sind und da in dieser Richtung zu weit gehen. Ja. Wir haben aber auch ein anderes Bild von Breugel zum Beispiel, Kampf von Fasching und Fasten, Karneval und Fasten, ja, wo so eine Zensuraktion eher in die andere Richtung gegangen ist. Also wir haben so ein Stadtszenario, wo sich alle möglichen Leute versammeln, also eins von diesen grandiosen Wimmelbildern, wo man unglaublich viel entdecken kann. Ja, und auf der linken Hälfte schwerpunktmäßig Fasching, auf der rechten Hälfte ist schwerpunktmäßig Fastenzeit. Und es versammelt sich die ganze, also alle Gesellschaftsschichten sind repräsentiert. Unter anderem auch Leute, die nicht viel Glück hatten im Leben, ja, die Gliedmaßen verloren haben durch Krankheiten, Krieg, was auch immer. Nicht, ja. Also wir sehen behinderte Menschen, die sich auf irgendwelchen Gerätschaften bewegen, nicht? Krücken, ja, und so weiter und so fort, ja. Da ist zum Beispiel einer übermalt worden, nicht? Der war ganz am rechten Rand, da war drumherum nichts, ja. Das heißt, es gibt keine Überschneidung mit anderen Figuren. Den hat man eliminiert, ja. Also das, wenn man ganz genau schaut vor dem Original, dann sieht man, dass da an der Oberfläche so ein bisschen fleckenhaft, was eine, so eine Veränderung ist, dann kann man schon so ein bisschen Verdacht schöpfen, etc. Dann kann man wieder in die Website gehen, kann sich das aufrufen und wird dann feststellen, dass sich von rechts, von der Seite, jemand in das Bild hineinschiebt. Ja, Den hat man am Ende wieder rausgeschmissen. Andere aber nicht, die auf dem Bild zu sehen sind, nicht? Zum Beispiel. Also da wollte man mit solchen krassen Details offenbar nicht behelligt werden. Ja, es ist auch nicht alles wahnsinnig gut zu erklären, sozusagen, was da passiert. Ja? Aber alles, was in irgendeiner Form irgendwie grenzwertig, als grenzwertig empfunden wird, ne, da haben wir ein paar Details, ja. Oder wir haben ganz auf demselben Bild ganz vorne liegend, also was man auf dem Original sieht zum Beispiel, ist da so ein weißes Tuch, das sich so seltsam bauscht und man fragt sich, was hat es da zu suchen? Da ist ja sonst nichts. Ne? Wenn man da zum Beispiel auf das Gemälde des Sohnes schaut, auf die Kopie des Sohnes, dann sieht man, dass da eine Leiche liegt, ne? Eine aufgedunsene Leiche, ziemlich brutal dargestellt. Ganz vorne kommt dem Betrachter am nächsten. Nicht, ja? Auch da sieht man sozusagen auf dem Röntgenbild des Originals vom Vater, nicht, ja? Entsprechend die Spuren, dass das genau dort war. Nicht? Und auch das hat man sozusagen, da hat man das Bild entschärft, wenn man so möchte. Ja? Also es sind so historische spätere Veränderungen, die beim Bruegel eigentlich ganz gut zu beobachten sind.
Ich habe vor vielen Jahren oder ja, fast schon 20 oder ja, 20 Jahre werden es sein, war eine Ausstellung in Amsterdam im Reichsmuseum zu Rembrandt. Da war ein spezielles Thema und da haben sie auch Röntgenbilder gezeigt und vor allem hat man da gesehen, dass der, also er oder einer seiner Schüler, die das dann fertig gemacht haben, immer wieder Veränderungen vornehmen mussten oder vorgenommen haben, was weiß ich, Halskrausen dazu, Halskrausen weg, Kopf nach rechts oder nach links gedreht oder Person eingefügt. Also auch alles erst zum Vorschein gekommen durch diese Röntgenuntersuchung.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser wissenschaftlichen Methode. Übrigens, ein Röntgenbild war auch sehr prominent. Ich habe mir die Geschichte, also ich habe das im Rahmen von Führungen und so weiter, kommen immer wieder Röntgenbilder vor, war jetzt nicht spezifisch als Thema. Also für unser Gespräch habe ich mir das noch ein bisschen rausgesucht. Ja? Also das so seit den 1920er, 30er Jahren ist das ja tatsächlich schon in Museen ziemlich systematisch im Einsatz. Ja, also recht früh hat das schon begonnen, ist auch schon, also 100, eine schöne Geschichte von mehr als 100 Jahren sozusagen, nicht? Also Röntgenbilder im Rahmen von Untersuchung von Gemälden, nicht? Und da hat ein Rembrandt-Bild tatsächlich eine große Rolle gespielt, ja? Also so ein Selbstporträt von Rembrandt, wo man drunter ein Frauenporträt entdeckt hat, ja? Also sozusagen da war vom Ja, das ist die Frage. Das habe ich nicht so ganz rausgefunden, ob das auch wirklich vom Rembrandt selber war. Ja, also ein Bild um. Ja, also
Drunter.
da war sozusagen zuerst ein anderes Bild, ja, bevor das Selbstporträt von Rembrandt drüber kam. Ja, was damals großes Aufsehen erregt hat, dass man das entdecken konnte auf diese Art und Weise. Wir haben ein schönes Beispiel im Kunsthistorischen Museum auch. Es gibt ein, wir haben drei Gemälde von Caravaggio, ein ganz wichtiger italienischer Maler, so ein halbes Jahrhundert nach Bruegel, ja, um 1600. Ja. David mit dem Haupt des Goliath. Ja. Und was man da auch tatsächlich sieht im Röntgenbild, ist tatsächlich, dass ein vollständig gemaltes Bild drunter liegt. Das ist auf Holz. Ja. Und dann schaut man sich das Röntgenbild an, und das ist immer ein großer Aha-Effekt sozusagen, nicht, ja? Wo dann plötzlich völlig andere Gesichter auftauchen, völlig andere Köpfe, nicht? So ein kleines Kind taucht da auf, ja? Ein Frauenkopf, ein Mann mit einem Helm am Kopf, das alles aber 90 Grad gekippt, ja? Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, aha, was ist das? Das ist Venus, Mars, und Amor, eine ganz gängige mythologische Szene. Ja. Man kann auch tatsächlich sehen, ohne dass man großer Experte ist, dass das mit dem Caravaggio nichts zu tun hat. Ja. Das heißt, was hat er da einfach gemacht? Er hat irgendwie einen Bildträger gebraucht, nicht, ja. Ist irgendwie an das Bild gekommen. Heute wird man es vielleicht vom Flohmarkt mitnehmen, keine Ahnung. Nicht, ja. Ein billiges Bild, wo es nicht viel wert ist. Ja. Da hat er das einfach 90 Grad gekippt, ist relativ achtlos drüber gegangen mit so einer Farbschicht, nicht, und hat es dann verwendet für sein Gemälde. Ja. Also wir haben sowas wie Recycling, wenn man so möchte, nicht, ja. Und das sind dann, also so häufig findet man jetzt sowas nicht, nicht, aber das ist dann schon recht spannend sozusagen, wenn man so etwas bemerkt bei einem so wichtigen Maler wie Caravaggio. Ja. Also sowas gibt es, ja. Also das ist etwas, was man beobachten kann. Wir haben es auch bei dem venezianischen Maler Giorgione zum Beispiel, dass man bei einem Bild erkennen kann, dass er offenbar drunter zuerst etwas ganz anderes angelegt hat. Ja, also das Bild ist auch ein Bild des Kunsthistorischen Museums, ja, wo man einen Krieger sieht, so von der Seite, nicht, mit Rüstung und so weiter. Und da zeigt das Röntgenbild, ja, dass offenbar drunter etwas liegt, was er 180 Grad gekippt hat, ja. Und das kann man dann in Verbindung bringen mit einem Selbstporträt, das er mal von sich gemalt hat, ja. Also da gibt's dann so Ähnlichkeiten, nicht? So als wenn er da mal was gemacht hätte und dann hat er es doch wieder gelassen, nicht? Ja, und hat das Bild dann umgedreht, nicht? Und hat was anderes drauf gemalt, ja. Was insofern nicht uninteressant ist, Giorgione ist ein Maler, der ziemlich rätselhaft ist, wo dann Zuschreibungen mitunter schwierig sind. Nicht? Also ist das jetzt, Frage, ist das jetzt wirklich von Giorgione? Nicht? Wenn man dann so etwas entdeckt, hat man wieder ein Indiz dafür, dass es tatsächlich von Giorgione ist, weil es eben einem Selbstporträt von Giorgione ähnelt. Nicht? Ja. Also das sind dann so Dinge, nicht? Ja, wo man mit Röntgen quasi sich Argumente erwirtschaften kann. Ja? Für bestimmte Fragen, Thesen, Meinungen, Argumente und so weiter. Ja.
Total spannend. Sagen Sie, werden solche Röntgenuntersuchungen im Kunsthistorischen Museum auch jetzt noch standardmäßig eingesetzt oder nur mehr, ist schon alles
Ja.
katalogisiert und nur mehr bei speziellen Fragestellungen?
Also ich kann hier jetzt keine Zahlen sagen, wie viel Prozent der Gemälde jemals schon geröntgt wurden, also von wie viel Prozent der Gemälde Röntgenaufnahmen gemacht worden sind. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Man macht sowas normalerweise vor Restaurierungen zum Beispiel. Ja, also bevor man an die Bilder rangeht, ja, möchte man so viel wie möglich über die Bilder wissen. Ja, und da rückt man den Bildern zu Leibe mit dem ganzen Arsenal von wissenschaftlichen Methoden, die heute zur Verfügung stehen. Ja. Und da entstehen in der Regel Röntgenaufnahmen. Ja. Also es gibt auch eine Röntgenkammer in der Restaurierung der Gemäldegalerie übrigens, ein Röntgenraum. Ja. Also das ist jetzt mein Wissensstand. Aber ich muss dazu sagen, also ich bin da jetzt nicht hautnah dran am Geschehen. Ja, also als Vermittler arbeite ich mit Resultaten von etwas. Ja,
Ja,
das
ja.
ist dann, wenn was vorliegt und wenn was publiziert ist und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich was zum Herzeigen sozusagen. Aber wie das so also ganz genau entsteht und das weiß ich nicht so genau. Es ist ja auch wichtig, also Röntgen ist eine Sache, die man dann routinemäßig eigentlich macht, ja. Aber das, was man bei Röntgenbildern herausfinden kann, ist auch tatsächlich sehr, 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 sehr unterschiedlich, ja. Also es gibt Maler, die sind sehr ergiebig. Also wo Röntgen sozusagen, Röntgenbilder sehr interessante Aufschlüsse ergeben und andere eben nicht. Sie haben es vorher kurz erwähnt, nicht? Also Maler, die was verändern während des Malens, nicht während des Malprozesses, ja. Also Tizian wäre das so ein Kandidat, ne? Tizian hat immer sehr, sehr spannende Röntgenbilder, ja. Warum und wieso? Weil er mal anfängt zu malen und dann ist es aber ein relativ offener Prozess, dann fällt ihm was ein, ja. Dann ändert er was, nicht? Dann gibt es gewisse Dinge, wo er anscheinend gar nicht so ganz genau weiß, wo er hin will. Nicht? Ja, dann ändert er mehrfach was. Nicht? Ja, dann sind es auf dem Röntgenbild so weiße Ballungen, nicht? Wo man sieht, ui, da ist viel gearbeitet worden. Nicht? Da ist offenbar viel gearbeitet worden. Ja? Wir haben so ein Beispiel, ein großes, wichtiges religiöses Gemälde, Ecce Homo, also Jesus. Passion Christi wird der Menge hergezeigt von Pontius Pilatus, ja. Sein großformatiges Bild, ja. Jesus ganz oben links im Eck, Pontius Pilatus farblich sehr herausstechend in Blau, nicht, ja, zeigt der Menge den Jesus, nicht, mit der Fragestellung, sollen wir den kreuzigen oder nicht, nicht? Die Antwort kennen wir alle. Und der in Blau, nicht, das ist eine interessante Figur, ja, wenn man den auf dem Röntgenbild anschaut, ja, dann sieht man, dass er da unglaublich viel getan hat, offensichtlich. Also, das ist wirklich so ein einziges, Also das ist weiß, ja, und also als wenn da zig Schichten übereinander wären, nicht, ja, ist das eine einzige unförmige Zone, nicht, ja, wo sich dieses Weiß dann ballt. Ja, das ist bei auf anderen in anderen Teilen des Gemäldes überhaupt nicht so der Fall. Nicht, ja. Und jetzt weiß man da zum Beispiel, ja, dass er da tatsächlich ein Porträt hineingesetzt hat, ja, in diese religiöse Szene. Nicht? Das hat man ganz gerne gemacht, dass man religiöse Szenen sozusagen mit der eigenen Zeit in Verbindung gebracht hat. Nicht? Auf dem Bild ist auch der Sultan Süleyman der Prächtige zum Beispiel, nicht? Der große Feind war genau aus der Zeit im 16. Jahrhundert. Ja? Da ist ein christlicher Feldherr. Nicht? Ja? Und da ist eben auch dieser Pontius Pilatus, und das kann man dann schön abgleichen mit Porträts, wo man es genau weiß, das ist Pietro Aretino, sein bester Freund. Ja, der so ein Literat war, der Texte geschrieben hat, der auch einen Text geschrieben hat über die Rolle von Pontius Pilatus in der Passion Christi. Also der hat sich darüber Gedanken gemacht, sozusagen. Nicht? Ja.
Der durfte oder wurde dort dann verewigt.
Der ist der schwuppdiwupp wieder selber zum Pontius Pilatus, nicht? Auf dem Bild seines Freundes Tizian, nicht? Was aber offenbar nicht so von vornherein so klar war, nicht? Ja. Und dann hat er da gewurstelt, nicht? Sozusagen, nicht? Ja. Und
Hat er
hat da
ausprobiert, welche der
schöne Dinge.
Freunde dort am besten hineinpasst, wahrscheinlich. Ne?
Ja, also so viel Aufschluss gibt dann das Röntgenbild auch nicht, nicht, ja, weil
Ja.
es so ein einziger unförmiger Knödel geworden ist am Ende im Röntgenbild. Ja, das ist ja das Problem bei Röntgenbildern sozusagen, dass man die Sachen dann ja nicht mehr, es wird ja alles in eine optische Ebene gebracht, nicht,
Ja.
sozusagen. Ja. Und dann kann man so Stadien nur mehr schwer auseinanderdröseln. Nicht. Aber manchmal sieht man das auch. Es gibt Bilder, wo man das sehr schön erkennen kann, nicht, wenn sich zum Beispiel Körper oder Köpfe verschieben, ja, sozusagen, nicht? Also wenn mal die Komposition ändert, haben wir auch ein Beispiel von Tizian, dann kann man unter Umständen sogar richtige Phasen festhalten, nicht? So Phase 1, Phase 2, Phase 3, nicht, ja, wie sich dann das Bild entwickelt hat. Ja. Das heißt, wir können den Malern so ein bisschen über die Schulter schauen, nicht? Wie ticken die eigentlich? Ja, sozusagen, wie geht es? Nicht, ja? Und der venezianische Maler, und Tizian ist da natürlich das prominenteste Beispiel, nicht, ja? Der hat da so einen recht offenen Prozess, während andere Maler im Vorfeld genau wissen, was sie wollen. Also wenn sie sich die berühmte Malkunst von Vermeer anschauen im Röntgenbild, da sehen sie genau nichts. Nicht? Also da sieht
Der
man
hat
dieses.
das, der gleich wusste, wo der Perlohrring hin muss, ne?
Ja, genau. Ja, also das ist ja, wir haben ja die Malkunst, das Mädchen mit dem Perlerring, wird kein anderes Ergebnis wahrscheinlich haben, aber wir haben Maler, wo es die genau wissen, ja, was sie wollen, ne? Wo sozusagen die wichtigen kompositorischen Fragestellungen geklärt sind, ja, wo es eine entsprechend umfangreiche Vorarbeit gibt und so weiter und so fort, ja. Und dann eben die andere Fraktion, Tizian Rubens im 17. Jahrhundert ist auch so einer, der liefert sehr spannende Röntgenbilder, ne?
Ah, okay.
Weil man auch da mitunter, weil der auch irgendwie so agiert hat, dass er mal hineinarbeitet in ein Bild und dann kommt da auf was drauf und dann kann sich das alles ändern. Ja. Beim Rubens auch gerne mal das Format und so. Da wird das größer und so. Nicht, ja, als ursprünglich
Der hat
geplant, ja.
angestückelt teilweise, gell?
Der
Das kann ich mich noch erinnern.
hat
Der
das
hat
ganz
da,
gerne gemacht, ja.
ja,
Der hat das ganz
okay,
gerne gemacht.
draufgekommen ist, dass seine Idee da nicht Platz hat, dann.
Genau,
Ist
richtig, ja.
vergrößert geworden.
Ja, also speziell da, wo er auch so eher für sich selber gearbeitet hat, also wo er in dem Sinn nicht eingespannt ist in gewisse Erwartungshaltungen oder Abgabetermine oder sowas in der Richtung. Nicht? Wir haben, es gibt so Bilder, nicht? Also bei Rubens war er ein extrem produktiver Maler und war auch ein guter Unternehmer und hat sich schon gehalten an Vereinbarungen. Aber dann hat er immer wieder mal nur für sich gemalt und da ist sehr wurscht, was er tut, nicht? Also da kann es dann auch gefahrlos kompliziert werden und langwierig, nicht? Und da lässt er sich gehen, sozusagen, nicht? Wenn man diese Gewitterlandschaft zum Beispiel, ja, die ja ein hochkomplexes Bild ist, wo er 10, 15 Jahre dran gearbeitet hat, immer wieder mal was getan, dann wieder nicht mehr, dann wieder was getan. Das sind drei Phasen, ist das immer größer geworden. Nicht, ja. Da kann man auch im Röntgenbild zum Beispiel sehen, nicht, dass er da ursprünglich eine andere Idee hatte, was das Personal des Bildes betrifft. Ja. Und dann ganz am Ende hat er die Götter hineingebracht, damit er das noch ein bisschen aufwerten kann mit antiker Mythologie. Nicht. Davor hat er irgendwelche Reiter drin gehabt. Das sieht man im Röntgenbild sehr, sehr schön. Nicht. Auch so eine Maßstabsveränderung, die er dann noch vorgenommen hat, ja, wo die Figuren zuerst kleiner gedacht waren und dann größer geworden sind. Ja. Also das sind dann so, da erkennen wir so ein bisschen, ja, die Komplexität von solchen kreativen Prozessen, ja, oder kriegen da auch
Aber
handfestes Material geliefert, wo man das
ja.
ablesen kann, ja.
Aber wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann ist es ja eigentlich eine zusätzliche Ebene, wo Sie Informationen zur Zeit und zu dem Künstler bekommen können über diese Rundenuntersuchungen.
Ja, also ich hab mir das tatsächlich nochmal systematischer angeschaut, sowas wie eine Typologie von möglichen Erkenntnissen, die man kriegen kann durch Röntgenbilder. Ja. Und das ist tatsächlich eine recht bunte Palette. Ja. Also wir hatten den Fall, dass ein Bild zuerst da war und dann durch ein ganz anderes Bild ersetzt wurde. Also ein Bild liegt drunter. Nicht? Ja. Dann
Ja.
hatten wir den Fall, dass ein Maler einzelne, dass sozusagen ein Maler die Grundanlage eines Bildes oder die Komposition im Malprozess verändert. Ja. Dann hatten wir den Fall, dass irgendwer sehr viel später was übermalt hat und wir können wieder den Zugang sozusagen zum Original haben über das Röntgenbild. Ja. Dann gibt's oder man kriegt über das Röntgenbild auch Aufschlüsse über das Material, über das Bildformat, also über Dinge, die materiell mit einem Bild passiert sind. Ja, wir haben ja zum Beispiel viele Bilder, die beschnitten wurden, später wieder ergänzt worden sind. Ja, also solche Dinge kann man auch sehen. Oder der berühmte Turmbau von Bruegel ist da ein ganz gutes Beispiel. Das ist auf Holz gemalt, das ist eine Tafel, das haben Profis gemacht, ja, Bretter zusammengefügt, ne? Wo man zum Beispiel im Röntgenbild die Dübel sieht oder die Stifte sozusagen, die Bretter zusammenhalten, ja, und man sieht, in welchem Abstand die angebracht sind. Ja. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, dass auf der linken Seite so ein Stift einen bestimmten Abstand vom Bildrand hat und auf der rechten Seite einen viel, viel kleineren Abstand vom Bildrand, ne, dann hat man schon mal ein ganz gutes Indiz dafür, wie viel da weggekommen ist. Ja, also das ist ja, also sowas zum Beispiel. Ja.
Weggekommen,
Im Sinn von
sehen Sie
weggeschnitten.
weggeschnitten, weil es nicht gefallen oder weil es irgendwo
Na, na,
nicht
das.
reingepasst hat
So,
oder?
das ist es, genau, das ist es. Ja, also wir haben ja,
Ah, okay.
also
Das
im
Wohnzimmer
18.
war zu klein.
Das Wohnzimmer hieß Stallburg, ne, zum Beispiel im 18. Jahrhundert. Ja, da war die kaiserliche Gemäldegalerie untergebracht. Ne, und da hat sowas wie so ein System gegeben mit einer Wandvertäfelung. Ja, das heißt, die Bilder sind nicht sozusagen, wie das heute üblich ist, an die Wand gehängt worden mit einem eigenen Rahmen, ne, sondern sind eingelassen worden in ein Dekorationssystem, ja, was dann sozusagen einmal entworfen wurde mit Hinblick auf Symmetrie und so weiter und so fort. Ja. Und die Bilder sind dann da eingepasst worden. Nicht? Das sind Dinge, die heute ja sich ganz schrecklich anfühlen, wenn man nur darüber nachdenkt, nicht? Dass man dann so Sachen zurechtschnippelt, nicht? Damit sie da reinpassen. Ja, tatsächlich. Ne? Das war zum Beispiel ein Grund, ja, dass dann was beschnitten wurde, zum Beispiel. Ja? Und manchmal hat man dazu im Nachhinein, muss man da, wenn man nachdenkt über Kompositionsfragen und so weiter, nicht? Wo ja Abstände und Maßverhältnisse und so weiter eine bestimmte Rolle spielen, nicht? Wäre es günstig, vorher zu klären, was man da eigentlich vor sich hat und wie sich das verhält zu dem Bild, wie es im Original gedacht war. Nicht? Also wie viel da verloren gegangen ist. Also man kann am Bild selber erkennen, ja, wenn da geschnitten wurde, also sozusagen je nachdem, wie der Rand ausschaut, nicht, weiß man, ob das wohl das ursprüngliche Bild ist, ja, oder ob da ein Eingriff stattgefunden hat. Ja. Aber die Frage, wie viel dann weggekommen ist, ja, da helfen manchmal Kopien, da helfen manchmal zeitgenössische Abbildungen oder Abbildungen, die jetzt ein bisschen später angefertigt worden sind, das hilft durchaus. Ja. Manchmal aber auch solche Erkenntnisse, nicht? Wie zum Beispiel das mit diesem Stift. Ja. Was ich auch ganz lustig finde, so Röntgenbilder, also beim Vermeer zum Beispiel, sieht man auch im Röntgen, das ist eine spannende Sache, beim Vermeer, wenn wir über das Material reden, ja. Beim Vermeer sieht man im Röntgenbild sehr, sehr schön die Leinwand, ja, das ist auf Leinwand gemalt. Ja. Man sieht, wie schön regelmäßig die Nägel eingeschlagen sind. Ja. Beim Tizianbild geht das irgendwie kreuz und quer, aber offenbar nicht so wichtig. Beim Vermeer bei der Malkunst, ein Bild, das er im Atelier hatte, offenbar als Renommierstück, als Schaustück, um Leuten zeigen zu können, was er drauf hat als Maler, sehr, sehr regelmäßig eingeschlagen. Also eine genaue Verarbeitung sozusagen des Materials. Ja. Und dann sieht man am Rand, ja, wo sozusagen durch die Nägel es einen bestimmten Zug in der Leinwand gibt, ja. Also wo die Leinwand dann in Spannung gerät, nicht, ja, sieht man so, man nennt es so Spanngirlanden, nicht, sieht man dann sozusagen zum Bildrand hin, ja, so ein girlandenförmiges Muster im Stoff. Können Sie sich das vorstellen?
Ja,
Also da wo die Nägel sind sozusagen, nicht,
mit dem Zug reinbringt dann den, also
genau,
der
richtig, ja,
Zug auf den
zwischen.
Nagel ist praktisch, ne? Ja.
Exakt, ne? Zwischen den Nägeln lässt es ein bisschen locker, nicht, ja? Und dann ergibt es so was Girlandenartiges, ja? Und solche Spanngirlanden, nicht? Die sind zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass das Bild nicht beschnitten wurde. Ja? Wenn man das später beschnitten hätte, sozusagen, nicht, ja?
Dann
Dann wäre das in dieser Form nicht vorhanden. Nicht? Also das ist dann ein ganz guter Hinweis, ja? Dass man das originale Format vor sich hat. Ja? Also das sind
also
auch
interessant.
Erkenntnisse, die man gewinnen kann durch Röntgenbilder oder stärker noch sichtbar machen kann. Also man kann sich die Leinwand so schon auch anschauen. Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, bei der Restaurierung wird Röntgen jetzt schon standardmäßig gemacht, was wird dann noch? Gibt es da noch irgendein Hilfsmittel, ein technisches, was man dann
Ja.
heranzieht?
Infrarot wird regelmäßig gemacht, ja, also Infrarotaufnahmen, die ja technisch anders funktionieren, also die Röntgenstrahlen gehen ja durch, nicht? So, ich bin jetzt nicht gut, was so diese technischen Dinge betrifft, das muss ich auch dazu sagen, das ist echt nicht meine Expertise, nicht? Aber Infrarotreflektogramm, das steckt schon im Namen drin, da reflektiert was, ja, das ist zum Beispiel eine Methode, mit der man sehr, sehr gut Unterzeichnungen sichtbar machen kann. Also es gibt sozusagen eine erste Schicht, eine Grundierung, dann wird drauf gezeichnet, ja, und dann wird gemalt. Ja, und so eine unterliegende Zeichnung kann man damit ganz gut sichtbar machen. Da sehen Sie im Röntgenbild genau gar nichts. Ja. Dann gibt es, wo Röntgen eine Rolle spielt, ist, glaube ich, eine neuere Methode, ist Röntgenfluoreszenzanalyse. Hurra! Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird das Bild bestrahlt, ja. Es werden, also das vorhandene Material wird irgendwie angeregt, die Elektronen hüpfen hin und her, so ungefähr. Das erzeugt eine gewisse Strahlung, die zurückgeht, ja, die zurückkommt vom Bild, ja, die dann aufgefangen wird und die analysiert wird von einem Strahlungsdetektor. Ja. Und dann schaut es unterschiedlich aus, je nachdem, welches Element ja sozusagen in der Malschicht vorhanden ist. Ja. Also mit Röntgenfluoreszenzanalyse kann man die Zusammensetzung ja, des Materials, was die Elemente, was die chemischen Elemente betrifft, feststellen. Und das ist zum Beispiel, das hat dann ganz klare Hinweise auf verwendete Pigmente, also womit gemalt wurde zum Beispiel. Ja, das kann auch sehr interessante Ergebnisse dann liefern, insbesondere wenn es sich um Pigmente handelt, die sich im Laufe der Zeit verändert haben. Da haben wir auch beim Beugel interessante Beispiele. Ja, also es gibt so ein Blaupigment namens Smalte. Ja, das ist eigentlich sowas wie ein gefärbtes Glas und das wichtige Element ist Kobalt. Ja, und wenn man das aber nicht richtig macht oder wenn irgendwas passiert mit dem Bild, dann zerlegt sich das, dann zersetzt sich das, ja, dann zerfällt das, ja, und damit zerfällt auch der Blauton auf dem Bild, ja, und stinkt dann ab in so eine Richtung Braun und so weiter und so fort. Ja, das kann zu Stellen führen, die dann auch irritierend sind, wenn man sogar nicht mehr auskennt, was man da sieht und so. Ja. Mit einer solchen Analyse zum Beispiel kann man dann rekonstruieren, aha, das ist aber Kobalt, ja. Das heißt, da wird zum Beispiel Smalte gewesen sein, ja. Und was man heute macht, was dann recht spannend ist, sozusagen sowas wie digitale Rekonstruktionen, ja, wie das Bild ursprünglich ausgeschaut haben könnte, ja. Das haben wir bei der Bruegel-Ausstellung eher gehabt mit dem Bauerntanz, ja, wo dann plötzlich, ein ansprechendes Blau zu sehen ist, ja, wo man das auf dem Original nicht mehr sieht, zum Beispiel, ja, oder bei einem anderen Bruegelbild im Hintergrund eine Stadt, wo es in der Mitte brennt, nicht, wo man sich dann streckenweise gar nicht mehr ausgekannt hat, weil das mittlerweile mitten im Himmel zu sein scheint, ja, weil eben dieser Blauton, mit dem diese Stadt drumherum gemalt war, einfach zerfallen ist, ja. Also so kann man auch solche Dinge wieder nachvollziehbarer machen, sozusagen. Und ja. Sehr interessant,
Ja.
bevor man zu, manchmal fängt man ja schon an zu interpretieren, nicht, ja. Bevor man eigentlich genau weiß, was man vor sich sieht. Also das ist wahrscheinlich besser, wenn man zuerst einmal die Restauratoren und die Labormenschen sozusagen ranlässt, ja, die einem dann sagen, was wir da eigentlich vor uns haben, ja.
Ja, also es sind wirklich Meilensteine, die da herauskommen. Ne? Also man, nicht nur, dass man sagt, man weiß, mit welchen Materialien die gearbeitet hat, aber auch, wie gesagt, das mit dem Beschneiden, das finde ich ja wirklich ganz, ganz schlimm, ne? Dass man damals auch Kunststücke bewusst zerstört hat, nur damit es irgendwo hineinpasst. Das ist ja da schon eine ganz
Ja,
harte
man hat sie,
Maßnahme. Ne?
das sagen wir heute, zerstört, nicht? Damals hat man sie einfach passend gemacht, nicht? Also die Bilder hatten eine bestimmte Funktion, nicht? Ja, und das war Wandschmuck, ne? Also insofern, nicht? Schon edel und so weiter immer, gell? Aber die müssen sich dann schon fügen, nicht? Dass wir das heute so mit Samthandschuhen anfassen und so weiter, ja, und dann so ein bisschen. Ja, dass das wie so Heiligtümer sind, ja, das ist ja dann erst später entstanden, ja. Aber ja, klar, es läuft da immer wieder kalt über den Rücken runter, nicht? Wenn man sich vorstellt, was die da veranstaltet haben zum Teil, ja.
Herr Magister Winkötter, ich bedanke mich recht, recht herzlich, dass Sie uns da so einen tollen Einblick gegeben haben, was also da wirklich das Röntgen in der Kunst kann. Und ja, ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, also wenn man in Wien ist, das Kunsthistorische Museum in Wien ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und wir sind immer gerne dort und es war auch eine tolle Führung mit Ihnen damals.
Dankeschön.
Ja, ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben heute
Danke für die
und
Einladung.
ich bin sicher, unsere Zuhörer werden das ganz, ganz genauso spannend finden.
Würde mich freuen. Und wenn jemand ins Museum kommen mag, nicht, ich kann das alles gerne leibhaftig auch vorführen. Das war jetzt die Werbeeinschaltung in eigener Sache sozusagen.
Ja, aber das kann ich auch nur empfehlen. Erstens einmal, wenn man es vor Ort sieht und dann natürlich auch mit der Hintergrundinformationen, die man von Ihnen bekommt, dann hat das Ganze natürlich ein ganz anderes Bild. Jetzt bin ich wieder bei dem Begriff. Und, na, war wirklich eine tolle Sache im Herbst, muss ich gestehen. Also das hat uns sehr, sehr gut
Freut
gefallen.
mich sehr, freut mich sehr.
Liebe Zuhörer, nun sind wir am Ende unseres Podcasts Röntgen in der Kunst angekommen. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß bei dem Thema wie wir. Recht herzlich möchte ich mich noch einmal bei unseren Interviewpartnern bedanken, vor allem bei Herrn Uwe Boos und Herrn Magister Winkötter jetzt im zweiten Teil. Ich werde auf den Homepages wieder die Details dazu veröffentlichen. Links finden Sie unter www.dorina-petersen.de und unter www.stefan-geisbichler.at. Machen Sie doch ein Abo bei Ihrem Lieblingsstreamingdienst und Sie verpassen auch die kommenden Folgen nicht. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.